3FM. Am 24.09. ist die Bundestagswahl. Wir haben 7 Direktkandidaten aus Ulm im Gespräch. Ab Montag, den 11.09. jeweils um 16 Uhr auf der 102,6 und dem Livestream. Mehr Infos findet ihr auf www.3fm.de.
Radio 3FM um 16 Uhr heute Nachmittag mit dem Wahlspezial Bundestagswahl 2017 am 24. September diesen Jahres. Und wir haben, wie schon eben auch zu hören war, in dieser Woche ein Wahlspezial, die Direktkandidaten zur Bundestagswahl hier im Wahlkreis Ulm. Und wir fangen heute an mit der SPD, Sozialdemokratische Partei. Und ich freue mich, dass sie da ist, die Direktkandidatin und die Kandidatin der SPD hier in Ulm, die Hilde Mattheis. Hallo Frau Mattheis, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM.
Guten Tag.
Im Wahlspezial. Und ja, bei schönem Wetter, ja, oder nochmal halbwegs herbstlichem Wetter, Bundestagswahlen in 14 Tagen. Sie sind so im Endspurt begriffen. Ich habe schon gerade so mitbekommen, Ihr Terminkalender ist entsprechend voll. Ein Termin jagt wahrscheinlich gerade den anderen. Sie sind wahrscheinlich dann auch froh, wenn heute in 14 Tagen dann die Wahl gelaufen ist und dann ein bisschen Ruhe einkehrt.
Ich wäre froh, wenn die Wahl gut gelaufen wäre in 14 Tagen. Das ist mein Ziel und das ist unser Ziel. Und ich glaube, wir haben jetzt noch die nächsten 14 Tage die Möglichkeit, wirklich viele zu überzeugen von unserem Programm.
Also in 14 Tagen wissen wir mehr. Heute wollen wir über Wahlprogramm, über die SPD und die Erfolge und die Punkte, die vielleicht auch in der nächsten Wahlperiode anstehen, ein bisschen sprechen, ins Wahlprogramm der SPD hineinschauen. Bevor wir aber in die Details hineingehen, Frau Mattheis, würde ich sagen, wir sprechen einfach mal ganz kurz ein klein bisschen über Sie. Stellen Sie vor, der ein oder andere kennt Sie sicherlich inzwischen von Wahlplakaten oder wer politisch interessiert ist aus der Debatte und aus dem Geschehen oder aus den Zeitungen. Nichtsdestotrotz machen wir vielleicht kurze Vorstellrunden, auch wie lange Sie bei der SPD sind, vielleicht auch kurz, wie Sie dazugekommen sind und die wichtigsten Funktionen, die Sie in Berlin, im Land und hier auch in Ulm wahrnehmen, einfach damit die Hörer ein klein bisschen wissen und persönlichen Bezug zu Hilde Mattheis haben und wissen, wen Sie denn da möglicherweise wählen.
Ja, absolut gerne. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren in der SPD und ich habe mich entschlossen, in die Partei einzutreten, als dieses Reaktorunglück in Tschernobyl war. Da habe ich dann gesagt, jetzt muss ich was tun. Wir hatten 2 kleine Kinder und irgendwie fühlte man sich so ausgesetzt und ausgeliefert dieser ganzen Katastrophe. Es war wirklich eine schwierige Situation, fand ich damals. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich politisch aktiv werden, denn irgendwie braucht meine Meinung ja auch irgendwie eine Stimme und irgendwie auch eine Möglichkeit, Meinung durchzusetzen. Und für mich war da eigentlich immer ganz klar, die SPD ist eigentlich die einzige Partei, in die ich eintreten möchte. Ich habe schon immer als Schülersprecherin in der Studierendenschaft war ich und war immer irgendwie aktiv und die sozialen Fragen waren für mich immer zentral. Und ich fand schon damals, dass die sozialen und die ökologischen Fragen zusammengehören. Also bin ich nach dieser Reaktorkatastrophe in die SPD eingetreten und war dann sehr schnell im Ortsvereinsvorstand als Beisitzerin. Und dann kam der Tag, ich glaube, ich war so 1,5 Jahre in der Partei erst, da wurde der Vorstand neu gewählt. Und dann ist jemand angetreten, den viele nicht wollten. Und dann hieß es, Menschenskinder, du bist ein neues Gesicht und du bist eine Frau und macht es doch. Und dann habe ich das gewagt, mit viel Unterstützung von vielen Leuten und war dann nach knapp 2 Jahren Ortsvereinsvorsitzende hier in Ulm und bin eigentlich seither immer aktiv. Und ich kann es nur jedem raten, der so in sich spürt, ich möchte es eigentlich ein bisschen anders oder ich möchte was bewegen, dass er oder sie wirklich in eine Partei eintritt, weil wir leben in der Demokratie und die politischen Parteien sind für die Meinungsbildung zuständig und ich kenne kein System, was irgendwie demokratischer wäre oder real umsetzbar demokratischer wäre. Und von daher kann ich wirklich nur jede auffordern, von den Zuschauerbänken runterzukommen. Und dann war ich sehr stark engagiert bei den Frauen in der SPD, war dort viele Jahre Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, war dann auch Kreisvorsitzende hier in Ulm und Alb-Donau, war dann auch stellvertretende Landesvorsitzende ohne Mandat, also sehr intensiv Parteiarbeit gemacht. Stellvertretende Landesvorsitzende bin ich heute auch. Also die Parteiarbeit lässt mich gar nicht los und seit 2002 bin ich im Mandat und habe das Bundestagsmandat, weil mein Vorgänger gesagt hat, er möchte aufhören und weil ich auf Landesebene so aktiv war und bekannt war, war dann relativ schnell klar, dass Ulm das Mandat nur halten kann, wenn das jemand auch macht, der im Landesverband verankert ist. Das war ich. Und seitdem mache ich das mit, glaube ich, von mir sagen zu können, großem Engagement. Ich wollte eigentlich erst Bildungspolitik machen, weil ich bin von Haus aus Hauptschullehrerin und war auch einige Jahre Konrektorin einer großen Hauptschule und habe mir vorgestellt, ach, ich würde ganz gern Bildungspolitik machen, aber das kam ganz anders, weil in diesem Ausschuss von der Landesgruppe Baden-Württemberg der SPD schon 3 Leute waren, da konnte keine vierte mehr in diesen Ausschuss, jeder Ausschuss hat nur bedingt viele Plätze, sich engagieren. Und dann hat man gesagt, weißt du was, du machst Gesundheit und Pflege. Das war jetzt nicht meine erste Wahl, muss ich gestehen, weil das Gesundheit, Pflege ist ein ganz komplexes Thema mit vielen, vielen Detaildingen, die man kennen muss. Aber ich habe mich dann richtig reingeschmissen und war dann Berichterstatterin für Pflege und habe sehr schnell gemerkt, dass das ein Feld ist, das wirklich, wo ich für brenne. Weil Pflegepolitik hat was damit zu tun, wie geht es den Ältesten in unserer Gesellschaft, oft den Schwächsten, am Ende ihres Lebens. Und da habe ich viele, viele Dinge gesehen, die ich mir sofort anders gewünscht habe. Und das dauert aber so die Zeit, bis man sich selber so ein Konzept auch formuliert und erarbeitet hat. Da braucht man viel Rückkopplung in die Praxis. Die ersten, und 2011 habe ich das Konzept geschrieben und bin jetzt in der letzten Legislaturperiode Sprecherin für Gesundheit und Pflege gewesen.
Also in den Anfangsjahren, das war noch die Zeit von Gerhard Schröder bis 2005, also als die SPD auch den Kanzler gestellt hat, Regierungszeit und Renate Schmidt war, glaube ich, ja die Gesundheitsministerin in der Phase. Das war die Zeit, wo Sie dann nach Berlin gekommen sind und dort quasi begonnen haben.
Genau.
Also Sie haben seit jedenfalls verschiedene Funktionen, aber es ist im Wesentlichen immer wieder im sozialen Umfeld, also das ist Ihr Schwerpunkt und Sie haben es ja auch gesagt, auch von dem, was Sie mitbringen, Ihr Hauptaktivitätenfeld und bringen sich dann dort ein. Ja, wie ist so aus Ihrer Sicht dann in den letzten, wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, Jahren seit 2002 oder dann auch natürlich insbesondere in der letzten Wahlperiode, wie sind die Dinge vorangegangen? Hat man, was sind vielleicht auch so die Highlights, die man auf den Weg gebracht hat in der Zeit, auch eben in einer SPD-geführten Zeit oder auch vielleicht mit Ihrem Mitwirken, was sind so die Punkte, die man auch nennen kann? Was sind so die Erfolge, die Sie sich so auch positiv
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich brenne für die Pflege und für dieses Thema und habe 2002 das Konzept für meine Partei erarbeitet und vorgestellt und es wurde so verabschiedet und dieses Konzept ist jetzt in der Großen Koalition umgesetzt. Wir wollen, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff anders definiert wird, weg von diesen 3 Stufen, nach denen Pflegebedürftigkeit bis dahin beurteilt worden ist, hin zu einer Teilhabe. Das alles ist gelungen und wir haben insgesamt es geschafft, 5,8 Milliarden mehr für die Pflege zu finanzieren. Das ist eine Steigerung einer Sozialversicherung um 25%. Das gab es noch nie. Also das war schon richtig gut und hat mich persönlich so ein bisschen ausgesöhnt mit der Großen Koalition, in die ich persönlich gar nicht reingehen wollte.
Tatsächlich? Aber in der Großen
Koalition? Ich habe dagegen gestimmt. Ich habe dagegen gestimmt. Es waren aber 74% der Partei hat dafür gestimmt.
Ja.
Und das muss man akzeptieren, wenn die Mitglieder befragt werden. Und das habe ich auch akzeptiert und habe mich dann voll Energie in dieses Themenfeld Pflege, Gesundheit geschmissen und war dann Sprecherin und habe glaube ich, schon einiges auch erreichen können in diesem Feld.
Ja, weil Sie sagen, Sie waren ursprünglich gegen die Große Koalition. Ich würde sagen, in der Mitwirkung hat man mitgestaltet. Wenn man Opposition ist, kann man im Prinzip nur kritisieren, aber nicht mitgestalten. Aber der Politiker möchte ja gerne mitgestalten. Also das im Zweifelsfall hätte ich gesagt, auch in der Großen Koalition, zumal ja das Verhältnis gerade nach 2005, knappes Ergebnis, die SPD und CDU etwa gleich groß in der
jetzigen großen Koalition nicht.
In der
wir sind zwar relativ stark, aber wir sind nicht gleich stark.
Jetzt nicht, klar.
Und, das ist richtig. Und also große Koalitionen haben einen Nachteil und das habe ich von Anfang an formuliert. Es gibt eine relativ kleine Opposition und ich glaube, dass Parlamentsarbeit auch davon lebt, dass es eine starke Opposition gibt. Auch wenn das immer sehr unbequem ist, glaube ich aber, dass Parlamentarismus davon lebt, dass man auch im Diskurs und im Konflikt sich mit Argumenten der Gegenseite auseinandersetzt. Und es war in dieser großen Koalition klar, eigentlich können wir machen, was wir wollen. So die kleinen Parteien, die Linkspartei und die Grünen, können im Prinzip nicht auf Augenhöhe als Korrektiv wirken. So. Oder überhaupt auf Augenhöhe im Parlament agieren. Das war das Erste. Dann das Zweite war für mich, wir haben eigentlich eine parlamentarische Mehrheit Rot-Rot-Grün. Wir hätten nämlich 3 Stimmen mehr. Das haben wir ein einziges Mal genutzt und das am Ende der Legislaturperiode bei dem Thema Ehe für alle. So. Und für mich war klar, warum soll man in der Situation, wo es auch in anderen europäischen Ländern durchaus, Koalitionen gibt, die im Prinzip so ein linkes Spektrum bündeln, warum soll man das nicht versuchen? Das Hauptargument, was dagegen immer angeführt wurde, war die außenpolitische Haltung der Linkspartei. So. Da kann ich Ihnen sagen, haben wir im Koalitionsvertrag der Großen Koalition viele Themenbereiche gehabt, die haben wir einfach ausgespart, weil wir da wie auf unterschiedlichen Sternen sitzen und nie zusammenkommen. Also auch da kann man, glaube ich, gut argumentieren, dass dieses Thema eines ist, was wir in unserer Demokratie nicht so sehr, wie soll ich sagen, flexibel oder offen gefällt mir besser, offen diskutieren, wie zum Beispiel in Schweden, Dänemark oder sonst irgendwo. Und für mich war auch überhaupt nicht das Thema oder auch das Thema, ja, eine Minderheitenregierung. Wie kann man denn das hinkriegen? Auch da gibt es Demokratien in Europa, die mit guten Minderheitenregierungen agieren. Also da fand ich, ist dieses Gehen in eine große Koalition zu wenig reflektiert worden. So, aber das war meine persönliche Meinung. Ich sage nochmal, unsere Mitglieder haben für 74% haben gesagt, wir gehen in eine große Koalition. Und für mich war dann auch das, was sich in meinen Augen bewahrheitet, ist, in Koalitionen ist der kleinere Partner immer sehr viel schwerer dran. Man kann als kleinerer Partner, egal was man durchgesetzt hat, und ich sage das mit der Pflegereform, da gucken mich die Leute immer an und sagen, wie wirklich? Ist das jetzt nicht nur so, dass ihr das einfach sagt, weil ihr besser dastehen wollt oder so? Ich sage, nein, ich kann euch 1:1 2011 das Konzept sagen, Koalitionsvertrag von uns rein verhandelt, Ergebnis von uns durchgesetzt auf dem Tisch. Diese Prozesse sind dann einfach nicht so transparent und der kleinere Koalitionspartner hat es immer schwerer.
Ja, das ist ein Punkt, der mir auch schon aufgefallen ist. Es gibt ja viele Themen, bei denen die SPD zum Beispiel im Bereich Arbeit, Andrea Nahles, denke ich dabei, beispielsweise gerade, wo man ja auch einige wegweisende Entscheidungen auf den Weg gebracht hat, die aber letztendlich irgendwo immer auf die Regierung insgesamt und wie es scheint, sehr stark auf Union abgebildet werden und auf Angela Merkel. Und das ist so eine allgemeine Zufriedenheit, die da ist, sehr stark mit der Union irgendwo in Verbindung gebracht wird. Und der kleinere Koalitionspartner, in dem Fall der SPD, wie Sie auch sagen, immer so ein bisschen Sachsen hinten ansteht, oder? Es kommt nicht wirklich in den Umfrageergebnissen zum Ausdruck. Und für viele ist dieses weiter so oder diese grundsätzliche Zufriedenheit identisch irgendwo mit der CDU und eben mit der Regierungschefin, vielleicht weil sie vorne dran steht. Obwohl ich persönlich gesagt hätte, es gab einen Außenminister, der wirklich nach meiner persönlichen Ansicht Hervorragendes geleistet hat, Frank-Walter Steinmeier, heute ist er Bundespräsident, hohes Ansehen auch in der Bevölkerung. Ich denke, Sigmar Gabriel, meine ich gelesen zu haben, ist sogar heute auch der beliebteste Politiker, war kurz in Umfrage.
Ja, war er nicht immer in seinem Leben.
War er sicherlich nicht immer, aber zumindest mal, es gibt ja auch Persönlichkeiten, die von der SPD oder von der Bevölkerung bei der SPD offensichtlich sehr geschätzt werden. Aber es scheint wirklich so, dass der kleine Koalitionspartner derzeit etwas im Hintertreffen ist und die Leistung der SPD einfach ein bisschen weniger irgendwo nach vorne gekehrt werden. Ja. Also das ist das Problem, was Sie wahrscheinlich auch ansprechen. Sie hätten deshalb gesagt, lieber Opposition, keine Regierungsparteien.
Ja, also Opposition ist wirklich nicht besonders prickelnd. Ne? Da gebe ich Ihnen ja gerne recht. Aber ich sag mal, nicht in dieser Legislaturperiode, sondern in der letzten, also in der davor, gab es ja die schwarz-gelbe Koalition. Und der gelbe Koalitionspartner ist sogar aus dem Bundestag rausgeflogen. Ja. Also es ist schon so, dass man sich sehr genau überlegen muss, ob man in eine Koalition geht. Und sie stellen ja auch in der Medienlandschaft, muss man ja jetzt gerade feststellen, dass die Unterscheidbarkeit der beiden großen Parteien für die Bevölkerung nicht so sehr gegeben ist. Also wir haben es sehr viel schwerer, uns mit dem Regierungsprogramm zu profilieren, aus der großen Koalition heraus.
Das ist ja ein Punkt, den man auch der Bundeskanzlerin irgendwas zuspricht, dass sie es geschickt versteht, Themen dann an sich zu ziehen. Gerade das Thema mit der Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe, was sie dann letztendlich doch auch kassiert hat, dass sie ein Gespür entwickelt oder ob es dann das Thema mit der Umwelt oder mit dem Atomkraftausstieg ist. Die Kanzlerin scheint ein Gespür zu haben, was gerade so.
Ja, sie hat ja genügend Psychologen um sich rum. Ne? Sie hat eine ganze Abteilung Psychologen um sich rum im Kanzleramt geschart und die haben ja nichts anderes zu tun, als solche Dinge aufzuspüren. Das finde ich, hat schon ein bisschen politische Ausmaße angenommen, wo ich denke, eigentlich, ja, man muss eigentlich wieder mehr zu einer Sachdiskussion zurückkehren und nicht alles durch eine psychologische Brille sehen. Ich glaube, dass die Bevölkerung eigentlich so im Kern sehr viel stärker diese inhaltliche Auseinandersetzung möchte, nicht das taktische Reagieren. Und das macht Frau Merkel. Bei der Ehe für alle war das war ja ein Phänomen. Sie hat irgendwann mal so einen Satz gesagt, dass sie sich das vorstellen könnte. Dann haben wir das aufgegriffen, haben uns eine Mehrheit gesucht, aber sie selber hat dann dagegen gestimmt, um ihren konservativen Flügel wieder ruhig zu stellen. Also ich finde, Politik ist keine taktische Angelegenheit, sondern eine, die fest mit beiden Beinen auf Inhalten steht und diese vertritt und dann eben auch mal verlieren kann.
Es ist dann grundsätzlich ein Problem, Sie haben es vorher gesagt, man kann für die Bevölkerung, oder ist nicht mehr so transparent, wo sind vielleicht so die Ausrichtung, die Unterschiede zwischen der Union und zwischen der SPD, dass eben gerade es auch ein Erschwernis ist bei der Wahl, dass man gar nicht mehr so genau weiß wie?
Ja doch, wir unterscheiden uns fundamental und das, was die Kanzlerin eben geschickt macht, taktisch macht, ist so zu tun, als hätte sie Themen, die wir aufgreifen, schon längst besetzt oder räumt sie im Nachhinein ab, wie so die Politiksprache das formuliert. Ne? Das ist ja auch so ein Politiksprech. Also, aber klar ist, dass die Parteien eigentlich über ihre Inhalte eine klare Unterscheidung haben. Wenn sie sich jetzt auch wieder das Regierungsprogramm angucken, unseres und das der CDU und dann auch noch das der CSU, muss man ja einfach feststellen, dass von allen Gerechtigkeitsdingen her, sei es Steuergerechtigkeit oder alles, was die ökologische Frage anbelangt oder auch die Arbeits- und Beschäftigungsmarktpolitik und auch alles, was Sozialversicherungen anbelangt, da kommen wir ja wirklich jeweils aus anderen Welten. Wir wollen die Daseinsvorsorge stärken. Wir wollen, dass Leiharbeit, Zeitarbeit zurückgefahren wird, dass die Lohnzuwächse wieder da sind. Weil Seit 1995 haben die 40% unteren Lohngruppen nicht teilhaben können. Die haben keine Lohnzuwächse gehabt. Und das zu korrigieren ist uns ein Anliegen. Das ist nicht auf der Agenda der CDU-CSU. Und Herr Kauder, der heute Morgen im Morgenmagazin so ein Stück weit gesagt hat, ja, also was will denn die SPD, wir machen doch alles, der segelt genauso irgendwie wie die Frau Merkel im Windschatten der SPD. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Entweder man stellt sich dann in eine beleidigte Ecke und sagt, hey, die da machen uns alles nach, das wollen wir nicht. Das ist auch schlecht, weil das Ergebnis zählt und wir wollen es, eine Verbesserung. Oder wir attackieren sie und das ist auch nicht gut, weil dann ist natürlich die Argumentation, ja, was wollt ihr denn? Wir verteidigen, ihr agiert gegen eure eigenen Zielsetzungen. So, und das muss man ein Stück weit entlarven.
Also ist die Schwierigkeit sicher, man hat einen Koalitionsvertrag, man hat im Prinzip bestimmte Vereinbarungen geschlossen, aber die Transparenz, was eigentlich die SPD möchte, was die CDU möchte, geht da ein bisschen unter, ist für die Bevölkerung nicht mehr hinreichend klar. Und deshalb setzen Sie natürlich im Wahlkampf auch ganz klar auf diese Punkte, diese transparent zu machen. Und das ist eben vor allem der Schwerpunkt im sozialen Bereich. Darum heißt das Thema ja da auch mit Zeit mehr für mehr Gerechtigkeit auf Ihren Plakaten oder auf den Flyern. Genau. Also das sind so die Punkte, wo Sie versuchen zu zeigen, was ist originär SPD, um sich eben da
von der versuchen es nicht nur, sondern wir tun es. Also das ist sozialdemokratische Politik, die wir da vertreten. Okay. Und das lässt sich auch sehr gut darstellen, weil wir machen Politik für die vielen, nicht für die wenigen. Und diese Politik für die vielen bedeutet, dass wir die Teilhabe am Wohlstand. Deutschland hat einen enormen Wohlstand. Es sind weit über 3 Billionen Privatvermögen. Also Vermögen in privater Hand. Also das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und wir haben jährlich ein vererbtes Vermögen von 400 Milliarden. Wir haben eine Spreizung, wo wirklich immer weniger, immer mehr haben und immer mehr, immer weniger. Und diese Auseinandersetzung müssen wir führen, weil jeder Ökonom sagt uns mittlerweile, wenn wir nichts tun, damit der Konsum auch von Bevölkerungsgruppen im Prinzip stärker unterstützt werden kann, die im unteren Einkommensbereich sind, dann kriegen wir, auch was die Wachstumszahlen anbelangt, durchaus ein Problem.
Ja, ich denke, Frau Matthaes, wir haben schon 20 Minuten gut gesprochen. Wir spielen mal kurz, ich habe sogar einen kurzen Titel rausgesucht, damit wir genügend Zeit zum Reden haben. Wir spielen auf jeden Fall die Band Plastic Operator, den ersten Titel rausgesucht, The Pleasure is Mine. Hier ist ein Plastic Operator und in circa 2 Minuten 48 sind wir wieder da beim Wahlspezial mit Hilde Matthaes. Radio Free FM, Musik ist schon aus, mit dem Wahlspezial 2017, heute mit der SPD, mit Hilde Matthaes. Ja, wir haben gerade über die Problematik einer Abgrenzung oder einer deutlichen, sagen wir mal, Darstellung oder Unterscheidung zwischen den Parteien, gerade in einem Konstrukt wie einer großen Koalition gesprochen. Also gerade auch ein bisschen aufgegriffen, welche Punkte dann die SPD versucht herauszuarbeiten. Versucht mal vielleicht mal so in die einzelnen Bereiche, Frau Matthaes, auch ein bisschen konkreter reinzugucken, dann vielleicht auch ihr Wahlprogramm überzuleiten. Vielleicht gehen wir auch sogar ganz kurz eigentlich durch die Bereiche wie Außenpolitik, Sicherheitspolitik, würde dann aufs Innere und dann vielleicht auch so das Thema Soziales und die Punkte ableiten. Aber ich denke auch in Bezug die Weltpolitik, die Lage aktuell, ich sage ein Stichwort Trump, Putin, Ukraine, Kim Jong-un, Korea, macht vielen Menschen Sorgen. Wie positioniert sich die SPD? Gibt es wesentliche Unterschiede zur Union oder Thema auch NATO, Auslandseinsätze, ein Thema, was viele Menschen auch beschäftigt. Ein Punkt vielleicht sagen Sie zunächst dazu und dann gehen wir ins Innere und dann denke ich so die Sozialthemen. So.
Ja, also ich halte die Situation international für so schwierig, wie ich noch nie eine Phase der internationalen Politik empfunden habe. Ich glaube, dass die Krisen, die jetzt so bei den Leuten auch im Kopf sind und sie beunruhigen, etwas sind, was nicht nur im Prinzip gekontert werden kann mit einer sogenannten ruhigen Hand oder nach dem Motto, ich rufe dann mal den oder den an, sondern das braucht schon eine klare Strategie, wie man sich in Deutschland und vor allen Dingen als Deutsche in Europa aufstellt. Und das unterscheidet uns doch fundamental. Wir können, glaube ich, nur auf diplomatischem Parkett bestehen, wenn wir als Europäer bestehen. Und da hat Frau Merkel in den letzten Jahren sehr viel verspielt. Auch wenn sie als die starke Frau Europas gilt, sind doch die europäischen Staaten gegenüber Deutschland sehr, sehr misstrauisch aufgestellt. Das sieht man an unterschiedlichsten Reaktionen. Auch wenn Frau Merkel sich zusammentut mit Macron oder Rajoy oder auch mit den Italienern, das ist immer, glaube ich, etwas, was nicht von sehr starker, sehr stark geprägt ist von dem Wunsch, ein soziales Europa geeint aufzustellen, sondern eher von dem Wunsch, Deutschland weiterhin in so einer Führungsrolle zu sehen. Und ich glaube, dass ein Europa wirklich eines sein muss, wo die unterschiedlichen Staaten einigermaßen gleichberechtigt und mit starkem eigenen Anspruch diese diplomatische Aufgabe annehmen und nicht von einem Staat dominiert wird. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den auch so ein Europäer wie Martin Schulz gegenüber Frau Merkel mit in die politische Waagschale werfen kann. Weil niemand darf sich vorstellen, dass man nur mit einem Deutschland in einem sich zerfasernden Europa diplomatische Krisen auch bewältigen kann. Und keiner von uns, gerade in der SPD, möchte sich vorstellen und würde das akzeptieren, irgendeinen Konflikt mit welchem Staat auch immer militärisch zu lösen. Das haben wir doch hoffentlich alle gelernt, dass militärische Einsätze, und da haben wir als SPD sehr stark auch immer mit den Bundeswehreinsätzen gehadert, und da kann man auch gerne so Abstimmungsverhalten im Protokoll des Bundestages immer schön nachlesen, dass wir vorrangig, also was heißt vorrangig, das war jetzt rhetorisch, das Wort möchte ich streichen, dass wir als SPD Gespräche und diplomatisches und außenpolitisches Vorgehen rein auf der Gesprächs- und Diplomatenbasis sehen wollen. Es hilft uns nichts, wenn wir, sag ich mal, nach Syrien blicken und versuchen, Krisen in gewisser Weise mit militärischem Eingreifen noch anzuheizen. Das haben wir ja zur Genüge festgestellt, wie das passiert. Sondern wir müssen unsere Stärke einbringen, auf dem internationalen Parkett durch Bereitschaft, durch Gespräche, durch auch diplomatisches Geschick. Und das ist die Tradition sozialdemokratischer Außenminister, und das finde ich auch richtig.
Angefangen Willy Brandt, später?
Ja, angefangen von dieser Ära Willy Brandt, der ja das im Prinzip als seine wichtigste politische Zielsetzung immer wieder formuliert hat, dass es ausschließlich darum geht, Konflikte nicht militärisch, sondern auf diplomatischem Wege zu lösen. Und in dieser Tradition haben, egal ob es Frank-Walter Steinmeier oder jetzt Sigmar Gabriel ist, wir unsere Außenpolitik fortgesetzt.
Jedenfalls auf den Punkt gebracht, Sie sind von einem Europa, starkes oder einiges Europa mit einem fairen...
Vor allen Dingen auch ein soziales Europa.
Soziales.
Es geht nicht nur um wirtschaftliche Stärke. Das wird jetzt gerade immer sehr stark auch formuliert. Europa muss wirtschaftlich stark sein. Wir wissen, dass Deutschland in dem Europa wirtschaftlich stark ist. Wir haben jetzt wieder China, was den Leistungsbilanzüberschuss anbelangt, überholt. Aber es geht darum, ein soziales und demokratisches Europa stark zu machen. Um das geht es.
Ja.
Und nur mit so einer Grundlage kann dieses Europa im internationalen Kontext auch seine Vorstellung von Frieden und Demokratie einbringen. Mhm. Sei es gegenüber den USA oder Russland oder im Syrien-Konflikt oder wo auch immer.
Insofern generell Thema Auslandseinsätze sehen Sie sehr kritisch. Ich glaube, Afghanistan war die FDP.
Ich sehe das sehr kritisch. Da kann man auch gerne jeweils meine Debattenbeiträge im Bundestag angucken. Ich halte es, und das zeigt sich ja jetzt immer wieder, dass unsere Afghanistan-Einsätze sehr schwierig waren und nicht den erhofften Erfolg gebracht haben. Und wir haben auch jetzt diesmal in großer Konsequenz in unserem Regierungsprogramm das Verbot von Kleinwaffenverkäufen formuliert. Und ich finde auch sehr gut formuliert, dass wir alle Waffenexporte genauestens kontrollieren wollen. Und ich sage, das muss jeweils im Parlament bestimmt werden. Das muss vom Parlament und nicht in dem Gremium, das jetzt solche Exporte beschließt, beschlossen werden, damit auch klar und transparent ist, wie jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete zu solchen Rüstungsexporten steht.
Das ist der Bundessicherheitsrat, den Sie, glaube ich, erwähnen.
Genau, das sind der Bundessicherheitsrat, in dem nur wenige Ministerien vertreten sind. Verteidigung, Außen.
Ja. Das heißt, Sie sind für restriktive Rüstungskontrolle, Ausfuhr, Kontrolle, mehr Transparenz und auf jeden Fall aber pro-europäische Verteidigung, die als solche stellen Sie nicht in Frage. NATO sowieso, klar, behalten wir. Sind Sie auch der Meinung, dass es
abgesehen finde ich, dass davon, dass die NATO natürlich reformiert gehört, da gibt es einige Baustellen, aber das würde ich nie in irgendeine Nähe von Anzweifeln der NATO stellen.
Ja. Okay, das sind, glaube ich, so die Eckpunkte zur Außenpolitik. Oder fehlt noch irgendwas, wo Sie sagen, das muss man bei der SPD
noch... Ich meine, zur Außenpolitik gehört natürlich sehr eng auch die Innenpolitik. Und alles, was wir in Sachen Entwicklungshilfe machen und was wir in Sachen auch Flüchtlingspolitik machen, also das sind alles so Dinge, die ineinander spielen. Und wir haben ein ganz klares Bekenntnis zu mehr Entwicklungshilfepolitik. Und ich glaube auch, dass die derzeitige Situation das auf jeden Fall eine der wesentlichen Bausteine und Antworten ist. Und klar ist, dass man da entsprechend auch mit Handelsverträgen agieren muss, die eben andere Staaten nicht ausbeuten, sondern sie als faire Handelspolitik und Partner behandelt. Also fair heißt mit AI. Das ist, glaube ich, schon etwas, was wir in der jetzigen Situation, wo wir ja auch, sage ich mal, innenpolitisch das Thema Flüchtlingssituation immer wieder auf der Agenda haben, als wichtige Politikfelder definieren müssen.
Ein Punkt, wenn man die Umfragen anschaut, vor 4 Jahren war es das Thema Wirtschaft und vor 8 Jahren Arbeitslosigkeit, aber das Thema Flüchtlinge scheint in diesem Wahlkampf die Menschen bestärkt oder besonders zu beschäftigen, steht in der Liste ganz oben. Was ist die Position der SPD oder was möchten Sie dazu ausführen?
Es gibt da nach meiner Wahrnehmung, ich kann das jetzt aus meiner Wahrnehmung nur sagen, gibt es da eine harte Bank, die der Partei zusprechen, die ich nicht im Parlament haben möchte. Und das ist etwas, was jeder Demokrat, jede Demokratin für sich wirklich einwandfrei entscheiden muss.
Ja.
So eine Partei darf nicht in das Parlament, weil auch wenn man mit jetziger Politik nicht 100%ig oder sogar nur 51%ig einverstanden ist, das, was da mit dieser Partei käme, würde unsere ganze Demokratie in Frage stellen. Und rassistische Äußerungen möchte ich nicht in einer Parlamentsrede hören, wirklich nicht. Dazu haben wir in unserer Geschichte viel zu viele Erfahrungen gemacht und können aus anderen Staaten in Anschauung sehen, was aus der Demokratie wird, wenn man sowas zulässt. Also Wählerinnen und Wähler haben das in der Hand, ob ein Parlament ist, wo solche Töne auf jeden Fall keinen Platz haben. So, das ist die eine Seite, wie man damit umgeht. Und die andere Seite, da sehe ich, dass der Großteil unserer Gesellschaft nicht nur eine hohe Bereitschaft zeigt, Menschen, die hier bei uns Schutz suchen, zu unterstützen, und zwar langfristig zu unterstützen, schon jetzt fast über 2 Jahre zu unterstützen, sondern auch die internationalen Zusammenhänge klar debattieren möchte und darauf antworten möchte. Also mehr für Entwicklungshilfepolitik, bessere Handelsverträge, keine Kleinwaffen akzeptieren als Verkäufe. Das alles und noch viel mehr, das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den viele an uns haben. Das finde ich auch gut.
Das heißt, Sie versuchen, an die Wurzeln zu gehen. Sie sagen, wir müssen den Ländern, Sie haben das Thema Entwicklungshilfe angesprochen, die Möglichkeit geben, Hilfe vielleicht zur Selbsthilfe, kann man sagen,
aber
dass
sicher
die Bedingungen entwickeln, die sie gar nicht in eine Situation bringen, dass sie fliehen müssen.
Wir wissen, dass 80% derer, die auf der Flucht sind, eigentlich zu Hause bleiben möchten. So. Und unsere Antwort kann nicht sein, einfach nur Mauern um uns herum zu bauen. Das darf nicht unsere. Wir haben viel zu viel Verantwortung, auch in dieser wirklich schwierigen Situation. Und wir lernen in der Schule immer was über Kolonialismus, ne? Und wir haben eine moderne Form der Ausbeutung ganzer Kontinente, der Industriestaaten. Und dann wundern wir uns, wenn diese Leute zu Hause nichts mehr zu essen kriegen und ihre ältesten Söhne auf den Weg schicken. Wir würden das nicht anders machen. Diese Ströme gab es in der Geschichte immer. Und als es auf der Schwäbischen Alb karg zuging und da die Landwirtschaft kaum leben konnte im 18. Jahrhundert, sind viele unserer Schwaben, auch viele Matthais, haben sich über den Ozean getraut und sind ausgewandert. Mhm. Oder sie sind an der Donau runtergewandert und haben sich niedergelassen, um einfach eine Perspektive zu haben. Also das kennt die Menschheit immer schon. Und wir brauchen eine entsprechende demokratische und gerechte Antwort.
Also auf jeden Fall eine langperspektivisch angelegte Betrachtung der Situation. Keine Mauern, keine, sagen wir mal, unüberlegten und nicht wirklich zielführenden polemischen oder unsachlichen
Aktionen. Viel Engagement auch in
Aktionen.
Afrika.
Ja.
Nicht nur ein Feigenblatt des Engagements und hintenrum schließt man Handelsverträge ab, um die Seegründe vor dem Senegal leer zu fischen. Mhm. Also es muss wirklich fair zugehen. Mhm. Und das sind wir auch unseren übernächsten und nächsten Generationen schuldig.
Wie würden Sie in Bezug auf Abschiebung gerade, ich weiß, es war in Ulm ein Thema, auch schon bei uns im Radio mit afghanischen Flüchtlingen, wie würde die SPD derzeit das Thema handhaben, die Menschen, die jetzt gerade in kritische Situationen geraten
ich
könnten,
hier lassen? Ich finde, Afghanistan ist für mich kein sicheres Land. Mhm. Und ich würde dem nie zustimmen. Und es ist ausgesetzt aus anderen Gründen. Ich bin der Überzeugung, dass der Innenminister, Herr de Maizière, den ich jetzt zur Genüge über diese ganzen Asylgesetzgebungen wirklich kennengelernt habe, das aussetzt, um nach der Wahl entsprechend stärker abzuschieben. Ich glaube, dass wir es nicht verantworten können, junge Leute in dieses Land zu schicken. Der Grund, den der Innenminister nennt, ist, dass die deutsche Botschaft durch irgendeinen Anschlag nicht mehr voll arbeitsfähig ist. Er argumentiert, das Land ist sicher. Gleichzeitig argumentiert er, weil ein Anschlag war, kann die Botschaft nicht arbeiten. Also ist keine Sicherheit da. Wir setzen aus. Das ist an Schizophrenie nicht zu überbieten.
Schwieriges Thema. Ich glaube, wo wir gerade überall in die Welt hingucken, wir könnten noch viele Stunden jetzt wahrscheinlich über Außenpolitik und auch die ganzen Themen sprechen. Ich denke, wir spielen aber noch mal einen kurzen Musiktitel, Frau Matthais. Und dann sind wir wieder da, hier bei der Wahlplattform. Wir spielen einen Titel, der passt vielleicht ein bisschen sogar thematisch. Der heißt Words und kommt von Major. Also in 3 Minuten sind wir wieder da. Radio Free FM Wahlspezial 2017. Heute mit der SPD, mit Hilde Mattheis, der Kandidatin der SPD und Abgeordneten seit 2002 für den Wahlkreis Ulm. Und wir haben jetzt festgestellt, wir haben so viele Themen. Jetzt haben wir ein bisschen über Außenpolitik, über Innenpolitik, über Entwicklungshilfe, über das ein oder andere konkrete Thema wie Afghanistan auch gesprochen, Flüchtlinge. Wir haben aber nur noch 15 Minuten, haben uns entschieden, wir gucken ein klein bisschen in das Wahlprogramm oder eigentlich so in die sozialen Themen, die SPD ja doch jetzt für diesen Wahlkampf sehr deutlich auf dem Regierungsprogramm mit dem Titel Zeit für Gerechtigkeit ausweist. Frau Mattheis, ich habe so mal die Stichworte da alle mir aufgeschrieben, was so die SPD gerne möchte. Das sind eine starke Betonung, mehr Familie, Schulen, Pflege, Ausbildung, solche Arbeit, aber auch starke Wirtschaft, Innovationen, starkes Sozialstaat, gerechte Steuern, Investitionen, gutes Leben in Stadt und Land, gesunde und saubere Zukunft, Sicherheit im Alltag, geordnete Migrationspolitik, offene, moderne Gesellschaft, Europa, moderner, besseres Europa, Frieden, Stabilität. Das sind so im Wesentlichen die Stichpunkte aus dem Regierungsprogramm. Ihr Bereich, hatten wir ja vorher schon gesagt, ist so in dem Bereich Gesundheit, Pflege, im sozialen Umfeld. Vielleicht sprechen wir einfach über einen Punkt, der Ihnen noch sehr wichtig ist. Zum Beispiel, Sie setzen sich sehr stark für die Bürgerversicherung ein. Das ist ein Punkt, den Sie ganz weit oben, glaube ich, auf Ihrer persönlichen Agenda haben. Ja, vielleicht sagen wir da ein bisschen was dazu, damit man auch ein bisschen weiß, was das ist.
Also wir haben als SPD seit 2003 einen Beschluss, dass wir die Bürgerversicherung wollen. Damals waren die Grünen noch nicht so weit. Die haben das erst ein paar Jahre später beschlossen, dass sie auch sich auf den Weg begeben. Wir hatten also bis heute nie einen Koalitionspartner, mit dem wir das jetzt meiner Meinung nach weit in die Mitte der Gesellschaft akzeptierten Thema hätten umsetzen können. Mittlerweile haben seit etlichen Jahren die Gewerkschaften, die Wohlfahrtsverbände, haben alle gesagt, wir wollen euch unterstützen bei dem Thema Bürgerversicherung. Und mit dem schwarzen Koalitionspartner war das wirklich wie auf zwei unterschiedlichen Sternen. Wir kommen da nie zusammen, weil die CDU/CSU das nicht will. Aber meine Meinung ist, man kann nicht bis ins Unendliche mit einem Thema hausieren gehen, für das man so eine starke Unterstützung bekommt, denn weit über 70% der Bevölkerung sagen, ja, wir brauchen in der Kranken- und Pflegeversicherung eine Bürgerversicherung, sondern wir müssen es jetzt mal endlich tun können. Und dieses Tun können geht nur mit einer anderen Mehrheit. Und von daher sagen wir wollen, dass die Krankenversicherung nicht mehr so finanziert wird, dass Arbeitgeber im Prinzip entlastet werden, sondern die sollen sich paritätisch beteiligen an den Kosten für die Krankheitsversorgung und für die Pflege. Und wir sagen, wir wollen auch weg von diesem privat versichert, gesetzlich versichert, sondern alle brauchen einen Bürgerversicherungstarif, der auch dem gehorcht, dass alle eine hohe medizinische, qualitativ gute Versorgung haben und die Teilhabe am medizinischen Fortschritt auf jeden Fall gewährleistet ist. Also unser Gesundheitssystem ist ein sehr gutes. Das wollen wir mit der Bürgerversicherung mindestens erhalten, sogar ausbauen, weil mit einer Bürgerversicherung kann man auch jetzt wieder so Dinge besser finanzieren wie Brille und Zahnersatz. Das ist mir sehr, sehr wichtig, an diesen beiden Beispielen zu sagen, eine Bürgerversicherung ist kein Selbstzweck, sondern das bringt was für die Menschen, nämlich eine gesicherte Versorgung für sich, die Familie, die Kinder und sogar noch eine Leistungsausweitung. Und ich finde es einfach viel gerechter, wenn man nicht Arbeitseinkommen ausschließlich für die Finanzierung heranzieht, sondern auch andere Einkommensarten. Ich mache dazu mal ein Beispiel. Jemand hat eine kleine Beschäftigung für 1.000 Euro. Ich mache das mal ganz einfach für mich. Aber er hat noch weitere Einnahmen, weil er nämlich ein riesen Mietshaus geerbt hat und da kriegt er, sage ich mal, so 10.000 Euro für. Und jetzt ist er in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber er zahlt nur den Beitrag für diese 1.000 Euro. Hat aber den vollen Leistungsanspruch So, könnte aber, ohne dass ihm irgendwie Lebensqualität verloren ginge, sondern also mit 11.000 Euro pro Monat kann man ja wirklich nur mal locker leben, mehr als locker. Das haben manche Menschen im ganzen Jahr, Rentnerinnen und Rentner. Könnte er jemand also durchaus auch von diesen 10.000 Euro Beiträge in die Krankenversicherung zahlen? Da kann man gut agieren mit hohen Freibeträgen, wie es das Steuerrecht kennt. Also da muss keiner Angst haben, dass er die kleinen Mieteinnahmen des Einzimmer-Apartments irgendwie beitragen muss, sondern da geht es wirklich um die hohen anderen Einkommen. So, das ist für mich auch eine Gerechtigkeitsfrage. Da kann man wirklich dann bessere Leistungen anbieten, flächendeckende Versorgung sicherstellen und so weiter.
Mhm. Was sind sonst noch so die Themen, die Ihnen wichtig sind? Oder beziehungsweise einen Punkt würde ich gerne selber noch nachfragen. Das war hier auch schon bei uns in der Sendung ein Thema sozialer Wohnungsbau, das immer noch gesagt wird, es gibt zu wenig wirklich für die Menschen, die Wohnungen suchen, günstig Erwerbbares. Und auch das gilt ja speziell
auch
für Ulm.
Absolut. Ich meine, so in Ballungsgebieten und Ulm gehört ja da mit dem Mietspiegel auch zu den teureren Regionen in ganz Deutschland. Und wir wohnen nicht ganz weit weg von München und von Stuttgart und erleben das, dass in solchen Ballungsgebieten wirklich jemand mit einem durchschnittlichen Einkommen sich keine adäquate Wohnung leisten kann und im Prinzip einem Verdrängungswettbewerb anheimfällt. Aber ich sage Ihnen, wenn ich in Ehingen oder in Laichingen stehe, im Infostand, auch dort kommen die Leute zu mir und sagen, ich kann die Miete für meine Wohnung gar nicht mehr bezahlen. So. Und der Mieterbund hat errechnet, es fehlen 80.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Und das bedeutet einfach eine klare Preisbindung. Wir haben die Mietpreisbremse eingezogen, aber die hat noch viele Lücken. Wir haben da hart gekämpft gegen unseren jetzigen schwarzen Koalitionspartner. Aber diese Lücken, also auch diese Transparenz, dass man die Vormiete kennt und so weiter, im Prinzip einzuführen, das müssen wir auf jeden Fall hinbekommen. Aber es geht vor allen Dingen darum, diesen sozialen Wohnungsbau auch zu unterstützen und auch womöglich genossenschaftliches Wohnen und Wohnungsbau stärker zu fördern. Also da gibt es einiges zu tun.
Ja, was sind sonst noch die Punkte, die Sie, wenn Sie jetzt,
ich finde Steuergerechtigkeit ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ich scheue mich ja nicht davor, eine Vermögenssteuer zu fordern, weil ich glaube, dass wir bei diesen 3,1 oder 3,2 Billionen privatem Vermögen die ganz gut heranziehen können, damit hier bei uns die Straßen saniert werden können, die Schulen saniert werden können, die Krankenhäuser saniert werden können. Ich glaube, dass man das durchaus als Sozialdemokraten in den Vordergrund stellen sollte. Ich glaube auch, dass es darum geht, den Spitzensteuersatz heraufzuziehen und eine ordentliche Erbschaftssteuer zu fordern. Also ich sage nochmal, wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Mhm. Wir haben eine Schere, die so weit auseinander geht, dass wirklich auch die OECD uns jährlich mahnt. Erstens, Deutschland, ihr müsst mehr investieren. Zweitens, Deutschland, ihr müsst mehr für Verteilungsgerechtigkeit tun.
Mhm. Ganz konkret würde ich Sie da fragen wollen, das hört man öfter. Das Unverständnis der arbeitenden Kollegen und Bevölkerung dafür, dass dann vielleicht die obersten Chefs in einem Unternehmen 20, 40-fache
verdienen. Was verdient ihr das 500-fache eines Mitarbeiters?
Ja? Wie kann man das reglementieren? Oder wie würde Sie sagen,
wir hatten mal einen Gesetzentwurf, der auch von den Schwarzen kassiert wurde. Das war nämlich die Deckelung der Managergehälter. Es geht ja nicht um Familienunternehmen, sondern es geht ja um Managergehälter. Ich weiß nicht, wie viel die Manager in der Automobilindustrie kriegen. Es ist auf jeden Fall, also nicht konkret, es ist auf jeden Fall eine zweistellige Millionenzahl pro Jahr an Einkommen. Ob die das verdient haben, das wage ich zu bezweifeln. Nicht nur wegen dieser ganzen Misere jetzt um die Dieselautos, sondern generell, weil ich nicht glaube, dass ein Mensch das zigfache, das zig hundertfache eines anderen leistet. Und wenn man dann immer argumentiert, die müssen mehr Verantwortung tragen, ja, hallo, das sieht man jetzt bei diesem Thema Dieselautos. Wo tragen die Verantwortung? Die haften nicht mit ihrem privaten Vermögen. Ja, die gehen in Deckung, lassen den Shitstorm über sich ergehen und denken dann, naja gut, dann müssen wir einfach von den Gewinnen, die wir in der Automobilindustrie, müssen wir ein bisschen zurückfahren, aber ich habe damit nichts zu tun. Das ist ein Gebaren, das regt mich richtig auf.
Ja, ich höre es auch bei den Kollegen, wir haben ja gerade Fälle, ich denke ein Autohersteller, der seinen obersten Chef dann mit wie viel Millionen oder beziehungsweise was er für jeden Monat fürs Nichtstun quasi bekommt, abfinden oder bekommt, das sagt jeder irgendwo, der ein bisschen sich interessiert, wie kann es sein? Ich arbeite doch auch, ich mache da auch meinen Job.
Genau.
Also wo ist das?
Also
wo ist die Gerechtigkeit,
die Begrenzung hinzubekommen, fände ich auch eine ganz wichtige Geschichte, weil ich glaube einfach, dass wir auch sowas wie eine gewisse Leistungsgerechtigkeit brauchen.
Also jede Menge Baustellen auf jeden Fall, die es noch gibt. Und,
die es sich lohnt, sozialdemokratisch zu bearbeiten.
Ja. Ansonsten, wie ist denn so die Stimmungslage?
Könnte besser sein. Bei 21% Umfragewerten glauben wir natürlich oder fragen wir uns tagtäglich von morgens bis abends, woher kommt denn das? Es ist nicht nur zu erklären, dass wir in der großen Koalition sind. Es ist nicht nur damit zu erklären, dass wir viele Baustellen einfach so ein Stück weit unsere Glaubwürdigkeit haben anfressen lassen. Es ist, glaube ich, ein Mix aus allen möglichen. Deshalb gilt es wirklich auch in den nächsten Tagen noch zu überzeugen. Das ist jetzt kein Zweckoptimismus, sondern das ist der feste Glaube daran, dass mit uns die Welt ein Stück weit besser wird.
Martin Schulz setzt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die noch Unentschlossenen. Das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, noch sehr viele Wähler unentschlossen, die erst auf die letzten paar Tage oder gar auf dem Weg ins Wahllokal sich entscheiden. Ist das so ein bisschen die Hoffnung, die sie noch haben?
Was heißt die Hoffnung? Ich meine, Hoffnung ist ja etwas, die überzeugt. Also ich lebe nicht gern in der Hoffnung, sondern ich versuche gern zu überzeugen. Und zwar mit Themen und Inhalten und auch mit meiner Person, die für Inhalte steht. Und dafür auch, wenn der Wind ein bisschen schärfer weht, steht. Also von daher glaube ich, kann man da sehr gut auch mit dieser Argumentation bestehen. Aber ich sag mal, das Wichtigste wäre vor allen Dingen, die Leute gingen zur Wahl. Das wäre erstmal das Wichtigste. Und dann bitte ausschließlich im Spektrum demokratischer Parteien wählen. Wir brauchen keine Protestwahl, sondern wir brauchen eine Festigung der Demokratie. Und wenn dann die Einsicht sich mehrt, dass es auch darum geht, mehr Gerechtigkeit in diesem Land zu schaffen, dann fände ich es toll, die SPD zu wählen.
Frau Matthäus, Sie haben schon fast vom Punkt geschafft. Wir haben noch eine Minute. Vielleicht sagen wir ganz kurz, wenn man weitere Info bekommen möchte, wo kann man sich über die SPD
informieren?
Sehr gerne.
Wir stehen also auf jeden Fall samstags immer in der Hirschstraße. Man kann sich auch bei mir im Büro sehr schnell entweder auf meiner Internetseite informieren oder in mein Büro gehen, Söflinger Straße 145. Man kann mich anrufen, mein Büro. Man kann über E-Mail Kontakt aufnehmen, über Facebook Kontakt aufnehmen. Jede Frage wird beantwortet.
Ja, prima. Sonst noch was? 10 Sekunden, 20 Sekunden haben wir noch.
Also ich würde mich wirklich über eine hohe Wahlbeteiligung freuen. Und ich finde, dass auch der Alb-Donau-Kreis und Ulm viel zu schön sind, um so schwarz zu sein.
Ich denke, dann ist das Schlusswort, Frau Matthäus. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns hier an der Wahl
sehr gerne, hat mir
waren.
Sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen mal alles Gute auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und dann in 14 Tagen schauen, was ausschaut. Das war die Plattform dann für heute. Na, Plattform heißt es nicht, Wahlspezial hier auf dem Sendeplatz der Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost. Ich sage Tschüss.